Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft: Du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. In der heutigen Podcast-Folge ist Jannike Stör mein Gast. Sie ist Coachin für erfüllte Karrieren und unterstützt Menschen dabei, ihr Berufsleben so zu gestalten, dass sie Sinn finden und ihre Potenziale auch wirklich nutzen. Bis vor 10 Jahren war sie Personalerin in einem Automobilkonzern und auf der Karriereleiter schnell nach oben unterwegs. Und auf ihrer Website habe ich gefunden, da schreibt sie darüber, dass der Tod ihres Vaters sie dazu gebracht hat, den Reset-Knopf zu drücken. Und sie macht dann einen wirklich spannenden Selbstversuch, nämlich 30 Jobs in einem Jahr, um den Traumjob zu finden. Und wie das Experiment ausgegangen ist, darüber werden wir nachher sicherlich auch sprechen. Seit 2016 arbeitet sie als Coach für erfüllte Karrieren, ist Unternehmerin, Bestseller-Autorin und Mama. Und ich freue mich jetzt sehr auf ein Gespräch über erfülltes Arbeiten. Herzlich willkommen, liebe Jannike.
Bettina, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich habe jetzt ja schon ein paar Mal den Begriff erfülltes Arbeiten. Erfülltes Leben wollte mir gerade schon über die Zunge, weil das ja auch eigentlich eng miteinander verbunden ist. Aber bleiben wir erst vielleicht auch mal bei dem erfüllten Arbeiten. Das taucht bei dir auf, das ist, wenn ich das so wahrnehme, ein zentraler Begriff. Was verstehst du eigentlich wirklich unter erfülltem Arbeiten?
Also ich habe mich früher auf die Suche nach meinem Traumjob begeben und habe mich von diesem Begriff so ein bisschen verabschiedet, weil ich finde, der trifft einfach nicht das, was ich gefunden habe und wonach ich mich auch gesehnt habe. Also ich konnte das am Anfang meiner Suche nicht so benennen, aber ich würde sagen, erfülltes Arbeiten ist für mich, wenn ich dort bin, wo ich meine Stärken gut einsetzen kann, also meine natürlichen Potenziale nutzen kann, wo ich mich zugehörig fühle, wo ich Sinnhaftigkeit empfinde und wo ich auch meine Bedürfnisse erfüllen kann. Also wenn ich zum Beispiel sehr ruhebedürftig bin, dann aber in einem Callcenter arbeite, in einem Großraumbüro, dann habe ich einfach ein Problem. Da kann mich vielleicht das Thema interessieren, aber dann habe ich auch ein Problem. Das heißt, wenn ich im richtigen Kontext bin, mein Potenzial ausleben kann und meine Bedürfnisse erfüllen kann, dann würde ich von erfülltem Arbeiten sprechen.
Mhm. Und jetzt sagst du richtiger Kontext. Richtig ist ja ein schönes Wort, aber wie finde ich raus, was richtig ist für mich? Das ist ja auch wahrscheinlich nicht so etwas, was ich mit dem Fingerschnipp merken kann, was ist richtig, was ist falsch.
Total. Also das ist etwas, wo ich ja auch begleite. Das hat bei mir mehrere Jahre wirklich gedauert, das selbst herauszufinden. Also ich habe dieses Experiment gemacht, das ist schon angesprochen. Ich habe 30 Jobs in einem Jahr getestet und dadurch habe ich persönlich sehr viel über mich gelernt. Also ich wusste über mich nicht genug, über den Arbeitsmarkt nicht genug und das habe ich mir so erschlossen. Aber das brauchte dann auch noch länger. Und auch in den Jahren danach, wo ich mich dann in die Selbstständigkeit begeben habe, habe ich immer mehr herausgefunden, was passt zu mir. Also was ich total wichtig finde, Selbstreflexion, das ist das eine. Aber es ist nicht das Einzige. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil Selbstreflexion endlich ist, finde ich. Also es wird uns nicht die perfekte Antwort liefern in Sachen, was erfüllt mich jetzt beruflich, sondern es wird vielleicht mir eine gute Grundlage, eine gute Richtung geben, was könnte mich erfüllen. Aber der Rest, also im Sinne auch von, was passt richtig zu mir, welches Umfeld ist das Richtige, das entsteht aus meiner Sicht nur dann, wenn ich in der Realität mit den Dingen in Kontakt bin und mich spüren kann dabei. Und dieses mich spüren und feststellen, reflektieren, anpassen, das ist eigentlich so der Prozess, der mich dann dahin bringen kann, am richtigen Platz zu sein.
Das ist ja im Prinzip der Weg über die Selbstwahrnehmung in die Selbstreflexion. Das finde ich auch ganz spannend. Das kenne ich. Ich bin ja auch Resilienztrainerin und das kenne ich aus diesem Kontext auch. Wie wichtig das ist, eigentlich erstmal überhaupt zu spüren, was passiert eigentlich gerade mit mir und dann darüber nachzudenken und vielleicht auch im Idealfall dann noch anschließend einen Dialogpartner zu haben, mit dem man professionell noch weiterdenken kann. Du hast gerade gesagt, dieses mit den Dingen in Kontakt kommen und du hast dein Experiment da schon angesprochen. Was kannst du mal ein paar Beispiele bringen, dass man sich so ganz konkret vorstellen kann, was hast du da erlebt, wo du spontan gemerkt hast, oh ja, das ist jetzt gerade super für mich oder um Himmels Willen, das überhaupt nicht?
Also ich fange mal ganz vorne an. Als ersten Job habe ich den Job als Erzieherin getestet und ich habe gemerkt, dass ich mit der Woche, also ich war überall eine Woche, immer freier wurde. Und das habe ich daran gemerkt, dass ich am vierten Tag, glaube ich, wie ein Hund vor einem Kind saß und gebellt habe. Ich war allein in diesem Raum und plötzlich kam eine andere Erzieherin rein und meinte, ach, Frau Stör, Sie werden ja immer freier. Und dann dachte ich, stimmt, ich werde immer freier hier, weil das ein anderer Kontext ist. Und sonst war ich schon sehr zurückgenommen, sehr kontrolliert. Also das ist etwas, was entstanden ist, dass ich freier geworden bin. Natürlich nicht nur in der Woche, aber das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, stimmt, sie hat recht. Und das war eigentlich überall so, dass ich immer mehr über mich selbst gelernt habe. Zum Beispiel auch, dass ich feinfühlig bin. Das habe ich vorher für mich total ausgeschlossen, weil ich immer dachte, ich bin sehr hart und reflektiert, ja, aber rational reflektiert und sachlich unterwegs. Emotionen habe ich total abgelehnt. Und ich habe in diesem Experiment gemerkt, auch in einem Job, ach, guck mal an, ein Team funktioniert so und so. Und dann kommt ein anderer am zweiten Tag dazu. Es verändert sich komplett. Also die Rollen, die ja nicht bewusst genannt wurden, haben sich verändert und ich habe das alles mitbekommen. Das heißt, ich habe dann für mich so reflektiert, ich kann doch viel wahrnehmen, ich kann doch viel spüren und bin feinfühlig in dem, was ich mitbekomme. Und so kam immer mehr heraus, was ich über mich gelernt habe und konnte das jetzt gar nicht so an den Jobs festmachen. Ne? Dieser Job passt nicht, weil, oder dieser Job passt besonders gut, weil, sondern es war eher so ein, ich nähere mich mir an, und guck mal dann hinterher, was ich damit mache. Das konnte ich natürlich in dem Experiment überhaupt nicht so, hätte ich dir das nicht sagen können, aber das ist, was passiert ist.
Ich finde spannend, was du sagst, dieses sich selbst wahrnehmen und daraus die Konsequenzen ziehen. Jetzt hast du ein Beispiel genannt, wo du quasi eine Neuentdeckung gemacht hast. Hast du auch Bestätigung gefunden für irgendwas, womit du vorher auch schon vielleicht erfolgreich warst? Oder hast du solche Jobs gar nicht erst gewählt für dein Experiment?
Ich würde sagen, das Schreiben habe ich immer sehr gerne gemacht, aber ich habe eigentlich an mir gezweifelt. Also eigentlich hatte ich immer den Traum, an eine Journalistenschule zu gehen. Und ich habe mich aber nie getraut, mich zu bewerben, weil ich immer dachte, ich bin ja zu schlecht und das wird eh nix. Und ich hatte irgendwann mal eine Bucketlist geschrieben und da stand dann drauf, ein Buch schreiben. Und in Klammern, weil das konnte ja nichts werden mit dem Buch, in Klammern habe ich dann geschrieben, ja, zumindest ein Artikel, der irgendwo veröffentlicht wird. Und das war also was ich immer im Kopf hatte, was ich aber mir nicht zugetraut habe. Das habe ich schon gemacht, aber da hat mir die Außenwahrnehmung oder das Feedback auch geholfen. Ich habe einen Blog geschrieben, ich habe einen Job als Journalistin gemacht, da hatte ich auch gutes Feedback zu meinen Texten bekommen. Und das hat mir total geholfen, da dem mehr Raum zu geben.
Du sagst, dieses Gefühl, ich bin zu schlecht, das hier, ich kenne aus vielen Gesprächen mit meinen Kundinnen auch den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug für das, was ich machen möchte. Und viele, die uns hier zuhören, stehen ja an der Stelle, dass sie genau etwas Neues starten. Die Selbstständigkeit oder teilweise oder nebenberufliche Selbstständigkeit ist für viele neu. Was würdest du da, vielleicht auch aus deiner Erfahrung empfehlen, wie es günstig ist, mit diesem Gefühl umzugehen. Ich bin zu schlecht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug.
Sich das in der Realität beweisen zu lassen. Also ich habe zum Beispiel mich dann doch noch an einer Journalistenschule beworben und ich bin abgelehnt worden. Aber diese Ablehnung war dann gar nicht mehr so schlimm, weil schon was Neues entstanden war. Ich habe einen Buchvertrag bekommen über meinen Blog. Also ein anderer Weg hat sich aufgetan. Aber ich konnte dann so für mich abschließen mit diesem Weg, ich möchte gerne auf die Journalistenschule gehen. Und als ich es dann gemacht hatte, war das gar nicht mehr so schlimm, wie ich mir gedacht hatte, dass die Ablehnung sein würde. Und möglicherweise kommt ja auch raus, man ist gut genug oder man kann etwas gut genug oder man kann etwas deutlich besser als andere und dadurch ist man eigentlich schon eine Hilfe für andere. Und ich finde, man lernt ja auch dazu. Also da, wo ich heute bin, da habe ich nicht angefangen. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Also meine Fähigkeiten sind heute andere als vor 8 Jahren, als ich angefangen habe. Und trotzdem war es an dem Zeitpunkt für Menschen hilfreich. Und ich kann sagen, jetzt bin ich noch hilfreicher.
Das finde ich auch eine entscheidende Botschaft. Man lernt dazu. Ich bin jetzt 5 Jahre nebenberuflich selbstständig und wenn ich mir überlegt habe, was ich in diesen 5 Jahren alles gelernt habe, Wörter, die ich vor 5 Jahren überhaupt noch nicht kannte aus der ganzen Marketingbranche, die man jetzt irgendwie ja auch braucht, um sich zu positionieren, um nach draußen zu gehen. Und das ist ja auch etwas, was, also mir persönlich macht das auch Freude, so mit diesem Bewusstsein an was Neues ranzugehen. Ich kann mich auch verbessern, ich kann dazu lernen, das ist ja auch spannend. Und ich an dieser Stelle des Übergangs finde ich auch immer so den Gedanken interessant, was nehme ich denn mit von dem, womit ich schon mal erfolgreich war. Das fühlt sich alles so neu an, aber es ist ja nicht wirklich alles neu. Ich nehme ja mindestens mal auch mich selber ein Stück weit mit. Wenn ich so davon spreche, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also das ist ja auch, wenn ich was Neues suche, das ist ja so eine Situation des Übergangs. Manchmal stehen ja auch Menschen an der Stelle, dass sie noch nicht den neuen Schritt gemacht haben. Was sind denn so deiner Erfahrung nach die Punkte, bei denen Menschen merken oder wo sie sensibel werden könnten, hier passt was nicht. Also wir haben mit der erfüllten Arbeit angefangen. Ich bin jetzt in irgendeinem, weiß ich nicht, Führungsjob. Ich bin HR-Verantwortliche in einem Unternehmen. Und was weißt du von deinen Kundinnen, wie entsteht da dieses Gefühl, da ist was nicht erfüllt?
Also das ist eigentlich ein sehr klares Gefühl. Was wir uns vielleicht manchmal oder was wir manchmal nicht ernst genug nehmen. Ich höre oft, dass Menschen denken, ja, es ist doch alles gut. Ich fühle mich zwar nicht gut, aber eigentlich ist alles gut, weil ich einen sicheren Job habe, gutes Einkommen habe, vielleicht auch sogar nette Kollegen und Kolleginnen. Aber eigentlich fühle ich mich unglücklich. Und manche sagen sich dann, so ist das eben. Ja, ich darf nicht mehr erwarten von meiner Arbeit. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, da stimmt was nicht, dass man das sehr gut wahrnehmen kann. Die Frage ist, wie gut kann man es zulassen? So, und wie gut kann man den Schmerz aushalten, mit der Antwort dann leben zu können und gegebenenfalls auch Konsequenzen zu ziehen?
Und was ist da dein unterstützender Gedanke so an der Stelle, wenn Menschen sagen, so ich, ja, vielleicht ist das eben so. Was würdest du denen raten? Wie gehst du da? Wie begleitest du da? Wie gehst du da vor?
Naja, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann haben sie ja schon den Wunsch, etwas daran zu ändern und nicht darin zu stagnieren. Und von daher weiß ich ja, dass der Wunsch oder die große Sehnsucht da ist, etwas zu verändern. Und ich finde so einen zweigleisigen Weg eigentlich ganz gut. Zum einen an Glaubenssätzen zu arbeiten. Ist das wirklich so? Darf ich mir das wirklich nicht erlauben? Muss Arbeit wirklich hart sein und anstrengend und unangenehm? Also das ist das eine, aber es ist nicht das Einzige, weil ich finde, man kann sich auch darin verlieren und dann sagt man, ich muss erstmal noch einen Glaubenssatz lösen und da ist es ja irgendwie noch nicht so und irgendwie, weil man sich noch nicht bereit fühlt vielleicht oder weil es sich noch irgendwie unangenehm anfühlt. Und ich finde, da hilft dann ein zweiter Weg, Dinge einfach zu tun. Manchmal hilft es, Dinge einfach zu tun, auch wenn sie unangenehm sind. Ja, ich empfehle da immer sehr kleine Schritte, um nicht zu sagen, okay, es ist zwar unangenehm zu kündigen und jetzt kündige ich. So, das fände ich irgendwie too much. Aber zu sagen, ich biete jetzt mal in meinem Umfeld ein Testcoaching an für, keine Ahnung, Speaking oder ein Aufräumcoaching oder ein Berufscoaching, was auch immer, in meinem Umfeld und guck mal, was kann das jemand gebrauchen? Und was gibt mir diese Person dann für Feedback? Also das wäre so ein kleinerer Schritt. Und dadurch kann halt so viel Neues entstehen, dass die Sicherheit auch kommen kann. Und dann in Kombination mit der Arbeit an den Glaubenssätzen kann das ganz gut gelingen.
Und Sicherheit ist ja auch wieder genau das, was weiter motiviert oder was einem, also es ist ja so, wenn ich Angst habe, dann fühle ich mich in meiner Sicherheit bedroht. Und wenn ich auf was Neues zugehe, dann ist das ja auch häufig mit Angst verbunden, weil ich eben nicht weiß, was mich erwartet. Das finde ich jetzt eine schöne Idee, da die kleinen Schritte zu gehen. Und was machst du da für Erfahrungen? Woher schöpfen denn dann die Menschen den Mut, das zu tun? Also auch kleine Schritte brauchen ja Mut.
Ja, also da sehe ich mich ganz stark in, nicht in der Verantwortung vielleicht, aber da versuche ich stark zu unterstützen, weil ich weiß, dass das eigentlich so der wichtigste Schritt ist. und versuche eben gemeinsam mit den Menschen zu gucken, dass wir wirklich passende erste Alternativen entwickeln, dass ich dann wirklich dranbleibe, auch mir Commitment geben lasse, ne, was willst du bis zum nächsten Mal gemacht haben? Und ich mache das immer in so einem Dreiklang. Ich informiere mich als ersten Schritt, dann vernetze ich mich mit anderen, tausche mich mit denen aus und dann teste ich etwas aus, also dann probiere ich wirklich etwas. Und das, finde ich, ist so ein ganz guter Weg. So einmal mit einer anderen Person sprechen ist nicht so schlimm, wie vielleicht einen Tag irgendwo hingehen und mitlaufen. Und ich habe auch persönlich für meine Kundinnen und Kundinnen einen Journal entwickelt, wo man wirklich sich beobachten kann und reflektieren kann in dieser Phase. Was denke ich? Was fühle ich? Wie fühlt sich mein Körper an? Also all das sind Sachen, über die mir sehr viel bewusst werden kann und die mir auch zeigen können, manche Sachen fühlen sich einfach doch richtig gut an.
Das sind wir wieder bei der Selbstwahrnehmung, ne? Zu spüren, wie passiert das? Also, oder was passiert gerade mit mir? Was fühlt sich gut an? Und daraus schöpfe ich dann wahrscheinlich auch neue Motivation und neuen Mut und da dann auch gut weiterzumachen. Das hat ja auch ganz viel mit Wachsen zu tun. Wenn ich mich so auf einen neuen Weg begebe, wachsen in vielerlei Hinsicht. Ich habe bei dir auf der Seite gelesen, in deinem Blog, du hast mal einen Artikel geschrieben über das Growth Mindset. Und Wachsen und ein Mindset fürs Wachsen zu entwickeln, ist ja wahrscheinlich sehr hilfreich. Auch da so nochmal die Frage, was verstehst du darunter und inwiefern hilft es bei dem Schritt dann auch in ein erfülltes Arbeitsleben?
Also ich finde das Modell von Erminia Ibarra sehr gut. Sie ist Professorin und hat erfolgreiche Umstiege untersucht und sie spricht von der Working Identity. Und unsere Working Identity besteht aus vielen möglichen Selbst. Die bestehen sozusagen aus Dingen, die wir mal gemacht haben, Dingen, die wir tun, also beruflich tun, und Dingen, die wir tun könnten. Und sie sagt, wir müssen eigentlich in diese möglichen Selbst hineingehen, es ausprobieren, Feedback bekommen und uns dann erleben und auch Feedback bekommen. Ja, wir haben irgendwie 10, 20 Jahre lang Feedback bekommen zu uns in einem möglichen Selbst und wissen dann gar nicht mehr, wer können wir noch sein. Und da braucht es natürlich so einen Mut oder ja, um da reinzugehen, da möglicherweise auch hineinzuwachsen, über das Feedback wiederum, innere Feedback, wie fühle ich mich, möchte ich dort hineinwachsen? Und das finde ich irgendwie so eine schöne Betrachtungsweise, einfach mal auszuprobieren, wer könnte ich noch sein? Und das erfordert natürlich eine gewisse Offenheit und auch ja die Idee, reinwachsen zu können. Aber wir alle sind mal klein gewesen, wir alle konnten mal nicht laufen, wir alle konnten mal nicht lesen, wir alle konnten mal nicht, keine Ahnung, die Schuhe selber zubinden. Ja, und wir haben es ja doch geschafft. Also die Fähigkeit haben wir, wenn wir uns daran erinnern, können wir vielleicht auch nochmal das auf andere Situationen anwenden.
Mhm. Ich finde auch, wo du das jetzt ansprichst von Laufen lernen, kleine Kinder haben da ja eine unglaublich wunderbare Fehlerkultur. Die fallen um, stehen wieder auf, fallen um, stehen wieder auf. Und irgendwann können sie dann einen Fuß vor den anderen setzen und sich aufrecht halten. Die verzweifeln nicht gleich nach dem ersten Umkippen. Und wir Erwachsene, finde ich, haben oft so eine Fehlerkultur, ach, einmal nicht geklappt, also lasse ich es besser sein. Statt zu denken, naja, ich kann was noch nicht, aber ich kann mich ja auch weiterentwickeln und kann dann da irgendwie rein.
Ja, und ich finde, da ist so dieses, woran orientiere ich mich eigentlich wichtig, ne? Also orientiere ich mich daran, was gesellschaftlich Anerkennung bringt, was meine Eltern von mir erwarten, dann ist das natürlich so ein großes Ding, wenn ich scheitere, ne? Weil dann habe ich keine intrinsische Motivation, denke, das hat nicht geklappt, Mist. So, aber wenn ich in mir spüre, das macht mir aber Spaß, dann entwickle ich ja auch Begeisterung dafür, etwas zu lernen. Und dann fällt es mir automatisch leichter, auch mit Rückschlägen umzugehen. Und deswegen finde ich diesen Weg eigentlich total wichtig, hilfreich, gut, zufriedenstellend, das zu tun, was mich wirklich begeistert und was ich gut kann, um dann auch dran zu bleiben und die Motivation zu haben.
Und das finde ich ist ja auch dann ein Weg wirklich von innen nach außen. Also ich gucke, was ist in mir, was macht mir Freude und nicht orientiere mich nicht in der großen, weiten Welt oder in meiner nächsten Familie, was wollen die jetzt von mir oder gucken die komisch, wenn ich mich selbstständig mache. Das erlebe ich zum Beispiel gerade bei diesem Schritt auch ganz oft, dass die Unterstützersysteme bewusst gesucht werden dürfen und nicht unbedingt die beste Freundin oder vielleicht auch manchmal der eigene Partner ein guter Unterstützer ist, weil er vielleicht Ängste hat und auf mich projiziert, die gar nicht meine sind. Und damit hilft er oder sie dann da auch nicht weiter. Also das sich bewusst auch in so einer Phase Unterstützung zu suchen bei Menschen, die das vielleicht auch klug begleiten oder die eben auch sagen, ja, probier mal aus und guck, also die auch Mut machen und nicht ihre eigenen Ängste transportieren so auf mich selber.
Ja, auch dazu gibt's eine schöne Theorie und zwar von Marc Granovetter, der über die Strong and Weak Ties geschrieben hat. Und das besagt wirklich, dass nicht immer unsere stärksten Verbindungen die besten Unterstützer, Unterstützerinnen sind, sondern oft sind es die, die ganz weit entfernt sind. Mhm. Keine Ahnung, ehemalige Kommilitonen, Mitschülerinnen oder keine Ahnung was, Freunde aus der Schulzeit, Kollegen aus anderen Jobs, also die wirklich dann eher die Türöffner sind und uns weiterhelfen können. Oder eben Menschen, die es schon gemacht haben, die den Weg schon hinter sich haben. Mhm. Weil unser unmittelbares Umfeld ist immer betroffen von der Veränderung. Und die Frage ist immer, was haben sie zu verlieren oder was könnten sie befürchten, weil es einfach was verändern wird. Und das machen die nicht, in der Regel nicht, weil sie uns etwas Böses wollen oder uns etwas nicht gönnen, sondern einfach nur aus dem Grund, uns zu beschützen vor möglichen Gefahren, die aber möglicherweise nur ihre eigenen Ängste betreffen oder eben auch Veränderungen für sich selber zu verhindern.
Mhm. Und ich finde, es kann auch noch eine Idee sein, sich genau zu überlegen, von wem möchte ich welche Art Feedback? Ich kann ja auch meinem eigenen Partner sagen, weißt du was, zu den Inhalten dessen, was ich mir jetzt überlege, musst du dich eigentlich gar nicht äußern. Es reicht mir, wenn du mich ab und zu mal in den Arm nimmst und mir sagst, das schaffst du schon. So. Oder von anderen, die vielleicht sich mit Texten gut auskennen, sage ich, weißt du was, nicht zu allem, aber guck mal meine Texte an, da hätte ich gern Feedback zu. Du warst ja eben auch bei dem Begriff Feedback, da würde ich gerne auch nochmal anknüpfen. Wie kann ich mir denn geschickt Feedback holen und wozu? Wie organisiere ich das jetzt für so neue Schritte?
Also ich versuche mir immer Feedback zu holen mittlerweile von meinen Kunden und Kundinnen. Das ist schon ein automatisierter Prozess, dass ich immer frage, wie war das für dich? Mhm. Einfach um für mich selber zu lernen, aber natürlich auch um Referenzen zu haben für andere. So, und in meinem Kurs, in dem ich Menschen begleite, eben das Richtige für sich zu finden, habe ich auch so eine Feedback-Schleife drin, nämlich da, wo es darum geht, herauszufinden, was kann ich gut und was interessiert mich. Weil beides sind witzigerweise beides sind Themen, die ich nicht unbedingt auf den ersten Blick beantworten kann oder können muss. So, und es gibt da immer die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Und da finde ich das total hilfreich, so blinde Flecken sichtbar zu machen. Und mal zu gucken, was denken andere eigentlich über mich. Ich finde aber, da sollten wir genau hinschauen, genau prüfen, weil manchmal sagen die uns nur das, was wir gelernt haben, gut zu tun, aber nicht wirklich gut können. Also das, mit dem wir uns halt gezeigt haben. Möglicherweise haben wir auch noch Seiten in uns, die wir noch nicht gezeigt haben. Oder wir zeigen Seiten von uns, die uns eigentlich gar nicht so liegen. Und wenn wir dann immer Feedback dazu bekommen, dann denken wir vielleicht, das können wir gut. Wir haben es aber einfach nur gelernt, gute Leistung dazu erbringen, aber eigentlich zieht uns das wahnsinnig viel Energie. Also von daher würde ich sagen, immer gut überprüfen das Feedback und gucken, was fühlt sich für einen selbst stimmig an und nicht sagen, okay, der hat das gesagt und dann ist das so, sondern es ist halt seine Sicht auf mich möglicherweise.
Das finde ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Selber immer auch noch, gehört ja auch wieder zur Selbstreflexion, die bewusste Entscheidung treffen, wie gehe ich mit dem um, was jetzt auf mich einwirkt. Also ich bin ja letztlich diejenige, die entscheidet, ist das für mich jetzt ein nützliches Feedback oder ein weniger nützliches? Wie gehe ich damit um? Nehme ich es an oder nehme ich es nicht an? Das finde ich noch so, das ist wie noch so eine Zwischenstufe von Reflexion und von Annehmen, so der Außen-, der Fremdwahrnehmung. Das finde ich spannend und wichtig.
Ja.
Bitte.
Nicht so wichtig eigentlich. Aber eine Ergänzung könnte ich noch machen. Feedback hat auch immer viel mit dem anderen zu tun. Und das darf man halt nicht vergessen. Man kann sagen, wenn wir ein Lob bekommen, hat das immer mit dem Absender eigentlich fast mehr zu tun als mit uns selber, weil er etwas hervorhebt, was er auch hat und an sich schätzt, oder weil er etwas an uns hervorhebt, das er auch gern hätte aber nicht hat. Oder was eine Person hat, die er gern mochte. Also er assoziiert das automatisch mit Dingen, die er hat oder nicht hat und schätzt oder nicht schätzt oder andere Personen haben. Das heißt aber nicht, dass das für uns auch eine Stärke sein muss oder auch eine Schwäche sein muss. Also je nachdem, wie das Feedback eben gekommen ist. Das finde ich auch interessant zu schauen, was hat das eigentlich mit dem anderen zu tun.
Mhm. Du hast das eingeläutet mit, das ist nicht so wichtig. Das finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast. Es gibt so einen ganz schlichten Satz, den habe ich vor Jahren mal gehört und der ist mir immer in Erinnerung geblieben. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul.
Ja, total. Und ich finde, dass man kann ja trotzdem reflektieren, was steckt für mich da drin, weil es so hilfreich ist, mal die Sicht von einem anderen zu bekommen. Aber ich finde, das erlaubt uns diese Sichtweise oder diese Reflexion auch, was hat das mit dem anderen zu tun, erlaubt uns, das auch wieder so ein bisschen von uns wegzuholen und dann zu gucken, was mache ich damit? Nehme ich es an? Finde ich es hilfreich? Finde ich es wichtig? Finde ich es richtig? Und was mache ich dann damit?
Wenn man so neue Weichen stellt in seinem Leben, oder ich fange mal anders an, ich habe bei dir gelesen, dass du dich ja auch mit Scanner-Persönlichkeiten beschäftigst. Vielleicht kannst du zunächst auch nochmal, ich meine, der Begriff ist vielleicht schon in dem einen oder anderen Kopf, aber vielleicht magst du trotzdem nochmal kurz erklären, was du darunter verstehst. Und dann auch die Frage, wenn ich jetzt so eine Persönlichkeit bin, die viel kann, die viele Interessen hat, die in alle möglichen Richtungen denken kann, wie komme ich denn dann zu einer Entscheidung?
Also du hast es eigentlich schon gut beschrieben, eine Scanner-Persönlichkeit oder auch viel interessierter oder bunte Zebras, sagen andere. Also es gibt viele, viele Begriffe, sind Menschen, die eben viele Interessen haben, sich für viel begeistern können, die lernen unglaublich gern, die wachsen gerne über sich hinaus, die entwickeln sich gern, die haben typischerweise auch viele Stärken, also die können vieles gut. Und das macht es natürlich schwieriger, sich möglicherweise beruflich auszurichten. Und ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also es gibt das Modell auch vom Neogeneralisten oder der Neogeneralistin, wo es heißt, dass man sich ein Thema erschließt, in die Tiefe geht, Experte wird, dann wieder aussteigt aus dieser Tiefe und für andere das Wissen zugänglich macht. Da geht man wieder in die Breite und dann widmet man sich dem nächsten Thema und macht das Gleiche. Also es ist so ein Loop im Prinzip. Das kann eine gute Möglichkeit sein, mit dieser Persönlichkeitsausrichtung umzugehen und trotzdem berufliche Erfüllung zu finden. Das beinhaltet aber, dass man sich relativ häufig dann auch verändert. Und was ich auch oft feststelle, ist, dass es nicht unbedingt die vielen Interessen sind, sondern vielleicht auch die Angst, sich festlegen zu müssen, etwas verpassen zu können. Also da gibt es auch, ja, ich sag mal, großes Potenzial, sich diese Themen zu erschließen, diese Fragen sich mal zu stellen, was könnte denn sein, vielleicht auch mit einem Coach oder einer Coachin drauf zu schauen, weil diese Fragen oder das, was dahinter steckt, möglicherweise auch dazu führen kann, dass ich eben das Gefühl habe, jetzt langweilt es mich, jetzt muss ich weiterziehen. Und ich persönlich zähle mich auch zu den Scannern und ich bin schon seit 8 Jahren in meinem Beruf und bei meinem Thema und ich kann sagen, ich liebe es immer noch. Wie habe ich aber das geschafft? Also zum einen über eine starke Sinnhaftigkeit. Also ich weiß genau, warum ich meine Arbeit mache und ich möchte genau diese Arbeit machen. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass ich mir Tools und Vehikel, sage ich immer, gesucht habe, um meinen Wissensdurst zu befriedigen. Ja, ich habe ja auch einen eigenen Podcast und da kann ich einladen, wen ich will. Mhm. Ja, da kann ich mich in andere Themen einarbeiten. Das heißt aber nicht, dass es ein neues Geschäftsmodell sein muss, dass ich einen neuen Job annehmen muss. Also das muss nicht das Große sein, sondern ich kann diese Bedürfnisse auch im Kleinen erfüllen. Oder ich entwickle auch die Art zu arbeiten gerne weiter. Genau, ich bin ja von der Selbstständigkeit in Richtung Unternehmertum auch unterwegs und da gibt es viel, viel, viel zu lernen. Und das ist eher so mein Weg, bei meinem Thema zu bleiben. Das habe ich gefunden über die Sinnhaftigkeit. Und dann aber zu gucken, mein Drang oder mein Wissensdurst, mein Drang nach Abwechslung, Lernen, Weiterentwicklung, wie kann ich den in diesem Setting aber doch befriedigen?
Mhm. Du hast den Begriff Generalist genannt. Mir ist das auch mal in einem Erstgespräch begegnet, das war gar nicht ein Erstgespräch, sondern bei den Anfängen, als es darum ging, sich zu orientieren als Coach, mit wem will ich denn eigentlich arbeiten und was ist so meine Ausrichtung? Da sagte auch jemand, ja, ich bin Generalist, ich habe eben den Bauchladen und das Thema jetzt von Positionierung und Nische finden und so ist dann schwer. Und ich finde in dem Zusammenhang eigentlich meine eigene Erfahrung interessant. Je stärker ich mich ausgerichtet habe und je stärker ich Klarheit hatte, die dann auch besser kommunizieren konnte, desto klarer wird offenbar auch der gesamte Rahmen, für den ich stehe. Und dann kommen plötzlich auch Menschen aus anderen Bereichen, für die ich gar nicht schreibe oder die gar nicht so meine konkrete Zielgruppe sind. Aber die merken dann trotzdem, ja, irgendwie passt mir diese Person, passen mir die Werte oder wie auch immer, dann kann ich trotzdem mal anfragen. Also das ist immer so an der Stelle mein Mutmacher, sich zu trauen, vom Generalisten dann trotzdem vielleicht eben, wie du auch sagst, an der einen oder anderen Stelle in die Tiefe zu gehen und da Entscheidungen mal für etwas zu treffen, muss ja nicht für die Ewigkeit sein, weil man dann auch einfach klarer wird. Und mit jeder Klarheit ist auch die Kommunikation mit dem Außen klarer.
Ich finde das total richtig und für mich war das auch genau so. Früher bin ich mit vielen Sachen nach draußen gegangen und wenn ich Menschen begleite, dann arbeite ich auch mit sogenannten Jobportfolios. Das heißt, es kann am Ende auch etwas sein, ne, du machst es ja auch, wenn du Menschen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit begleitest, dann haben sie ein Jobportfolio durch eine Anstellung und diese nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich empfehle aber immer, nur mit einer Sache rauszugehen. Ne? Also man kann ja gerne mehr Sachen machen, aber rausgehen, nach draußen gehen, sollte ich nur mit einer Sache, weil das bei der Positionierung einfach so wichtig ist, wie du gesagt hast. Und man will ja, dass die richtigen Leute zu einem finden. Und wenn ich sehe, keine Ahnung, es gibt jemanden, der hilft dabei, Bücher zu entwickeln, der hilft aber auch dabei, sich zu positionieren, Webseiten zu bauen und vielleicht sich beruflich auszurichten. Und dann macht er vielleicht noch, keine Ahnung, Führungskräfteentwicklung. Dann denke ich mir, okay, aber ich will ja nur mich zur Führungskraft entwickeln. Und kein Buch schreiben oder nicht dies oder das. Also dann gehe ich ja lieber zu jemandem, der genau das macht und voll in der Tiefe versteht. Von daher würde ich sagen, ja, rausgehen mit einer Sache auf jeden Fall. Mir hat es total geholfen und mir hat es auch geholfen, andere Themen wegzulegen und auch zu beenden. Und das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess auch, Dinge loszulassen, mich davon zu verabschieden, aber ein sehr dienlicher. Mhm.
Wir haben eben über Scanner-Persönlichkeiten gesprochen. Du sprichst auch hochsensible Menschen an. Wie finden denn jetzt Hochsensible ihren Platz in so einer lauten Welt und in einer Umorientierungsphase? Das ist ja, wenn ich das mal so antizipiere, wenn du 30 Jobs gemacht hast als ein Experiment, dann musstest du ja auch 30 Mal irgendwo hingehen und sagen, hallo, hier bin ich und das ist meine Idee und hier will ich jetzt arbeiten. Einer, der da etwas leiser ist, zurückhaltender ist, traut sich das vielleicht auch nicht. Und auch da so nochmal die Frage, wie findet denn ein Hochsensibler, eine Hochsensible da ihren Platz? Worauf darf sie vielleicht besonders achten?
Also auch da würde ich mich wieder zu der Gruppe zugehörig fühlen.
Ah, okay.
Und das ist auch oft so, dass sich die Dinge überschneiden. Also viel Interessierte sind auch hochsensibel, viele Hochsensible sind auch viel interessiert. Also es gibt auch viele Hochbegabte dabei. Also das ist meistens oder oft kommt es hier zu Überschneidung. Und ich finde es einfach hilfreich zu wissen, dass man sehr sensibel ist. Ich zum Beispiel bin hier in meinem Büro und hier ist kein anderer. Und das ist zum Beispiel für mich sehr dienlich. Und ich kann schon auch mal auf einer Veranstaltung sein, mit vielen Menschen, aber eigentlich tut mir das eher gut, nicht zu 100% meines Tages, aber zu weiten Teilen meines Tages hier alleine zu sein. So, das ist für mich hilfreich und gut, mich gut zu fühlen, aber auch gut zu arbeiten. Und ich finde erstmal darüber Kenntnis zu haben, sich selbst dadurch auch besser verstehen zu können. Warum ticke ich aus, wenn eine Kollegin mich was fragt, eine E-Mail reinkommt, das Telefon klingelt und mein Chef noch irgendwas durch den Raum schreit? Ja, weil ich damit nicht umgehen kann, weil mich das überfordert. Und das zu wissen, kann einem helfen, sich zu regulieren und zu sagen, hey Leute, eins nach dem anderen. Ich gehe jetzt ans Telefon und dann komme ich zu dir. Oder aber sich Räume zu schaffen, in denen man einfach besser arbeiten kann. Rückzugsräume, sich immer wieder Pausen zu gönnen. Also nicht überall ist es ja auch möglich, ne? Aber sich da immer mal wieder rauszunehmen, sich gut um sich zu kümmern. Und das sind eigentlich so die Bedürfnisse auf der einen Seite, aber auch die Fähigkeiten, die auch aus einer Hochsensibilität heraus entstehen, viel wahrnehmen zu können. Finde ich super wichtig, das zu wissen, weil sonst kann es passieren, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand ist wütend, das ist meine Wut. Ja, also auch da sich abgrenzen zu können, an die Emotionen anderer nicht zu den eigenen Emotionen zu machen, auch das einfach da lassen zu können, auch so empfinden zu können, dass es nicht meins ist, sondern seins oder ihrs oder von wem auch immer. Auch das hilft mir, mich in so sozialen Situationen zurechtzufinden und mich auch besser um mich zu kümmern. Also und das vielleicht aber auch als Stärke einzusetzen, ja, weil ganz viel Informationen bei hochsensiblen Menschen ankommen, die sie ja nutzbringend verarbeiten könnten. Und ich finde es einfach hilfreich, so Konzepte zu kennen, obwohl es ja immer so eine Skala gibt, ne? Und das sind Schattierungen, das ist nicht alles schwarz und weiß, sondern es ist ja auch eine Skala, eine fließende Entwicklung. Und ich finde aber hilfreich, ja, sich verstehen zu können einfach.
Mhm. Und ich habe noch was Zweites rausgehört, über die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion hinaus, nämlich dann auch dafür, auf dieser Basis klare Entscheidungen zu treffen. Also das ist ja eins, ob ich das wahrnehme, mich stört das jetzt, wenn der Chef und das Telefon und die E-Mail und so, oder ob ich dann noch einen Schritt weitergehe und sage, das ist nicht meins und ich entscheide jetzt was anderes.
Genau, das ist total wichtig, eigenverantwortlich zu handeln und Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Mhm. Viele von uns haben das nicht gelernt in der Kindheit, weil das nicht relevant war, welches Bedürfnis wir hatten, sondern wir hatten halt artig am Tisch zu sitzen oder uns so oder so zu benehmen. So, also viele haben das nicht gelernt und da dürfen das nachholen, wenn sie ein erfülltes Arbeitsleben haben wollen, zumindest. Und ja, das finde ich total wichtig, da Verantwortung zu übernehmen und danach zu handeln. Nicht immer ist es natürlich möglich, aber wenn ich immer wieder in Situationen gerate, wo es mir nicht möglich ist, dann ist vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen, ja, größere Entscheidungen zu treffen und nicht nur zu sagen, hey, ich brauche Ruhe oder eins nach dem anderen oder was auch immer oder mich zurückzuziehen. Wenn es kontinuierlich nicht beachtet wird, dann wird es mir halt schlecht gehen dadurch. Ja, wenn ich keine Ruhe habe, obwohl ich Ruhe bräuchte, dann ist es bei mir so, dass ich irgendwann ausflippe. So, weil es mir einfach zu viel ist. Es ist dann so ein hoher Stress für mich. Und ja, das ist dann manchmal einfach wichtig zu erkennen, das führt zu negativen Emotionen, das führt zu Belastungen für mich selber, aber auch für mein Umfeld. Das kann auch sich irgendwann auf die Gesundheit auswirken. Also wenn ich kontinuierlich meine Bedürfnisse nicht erfülle, das ist ja nicht nur Ruhe, sondern das ist auch Schlaf, das ist auch vielleicht der Wunsch nach Wachstum und Entwicklung, das kann auch zu Burnout und Depression führen. Also das hat schon auch Konsequenzen oder kann Konsequenzen haben.
Wenn ich auch so an psychologische Grundbedürfnisse denke, zu denen ja zum Beispiel auch Orientierung und Kontrolle gehört, wenn ich jetzt irgendwie in einem völlig chaotischen Arbeitskontext arbeite und für mich Orientierung und Kontrolle sehr wichtig sind und das Ganze um mich herum ist Chaos, dann werde ich auch da mittelfristig total unglücklich. Also das, das wahrzunehmen und auch so als Folie zu haben, um für sich kluge Entscheidungen zu finden, das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Ja.
Was sind denn so deiner Erfahrung nach die größten Hürden beim Jobwechsel oder vielleicht eben auch ganz klar jetzt bezogen jetzt auf die Zuhörerinnen hier in diesem Podcast beim Weg in die Selbstständigkeit?
Eine nicht perfekte Idee wirklich anzugehen. Also das ist die größte Hürde, die ich wahrnehme. Ich habe nicht die perfekte Lösung auf dem Papier hinbekommen. Es bleiben Zweifel, es bleiben ja Gedanken, die mich davon abhalten möglicherweise. Es bleiben vielleicht Ängste. Und dann nicht loszugehen. Also da achte ich total drauf, immer zu sagen, schon bei mir im Vorgespräch, hey, was ich dir nicht bieten kann, ist auf dem Papier eine perfekte Lösung zu entwickeln. Das gibt es nicht. Dieser Punkt wird nicht kommen und trotzdem hoffen immer alle sehr darauf, dass er dann doch kommt. Und ich merke immer, wenn wir dann in diesem Prozess an der Stelle sind, eine gewisse Enttäuschung. Das ist auch normal, weil man insgeheim einfach doch hofft, dass man dran drumherum kommt, sich in die Unsicherheit zu begeben. Aber das gehört einfach dazu. Also das ist dieses auf das perfekte Warten, das wird nicht kommen. Und deswegen auch da experimentell gern anfangen, kleine Schritte machen, sich ausprobieren, Feedback bekommen, durch dieses Feedback die Sicherheit in sich wachsen lassen und dann, ja, kann sich der Weg daraus entwickeln.
Mhm. Da winkt ja auch der starke Antreiber, sei perfekt und manchmal noch zusammen mit dem anderen, mach's allen recht und dann ist es eine Herausforderung, ja. Ist es irgendwann zu spät für einen Neubeginn? Ist ja fast eine rhetorische Frage.
Ich finde nicht. Ich habe schon echt viele Menschen auch im höheren Alter begleitet und ich finde, man kann sich ja immer verändern. Also, und ich finde, es lohnt sich auch immer, weil man noch so viel über sich lernen kann, weil man so noch so viel entdecken kann, Freude erleben kann. Die Lebendigkeit kommt zurück in solchen Prozessen ganz häufig. Also, ich finde es immer eine gute Idee.
Es bleibt ja auch einfach irgendwie spannend, Neues zu entdecken. Und das ist dann völlig egal, ob ich 50, 60 oder 75 bin. Vielleicht habe ich auch dann noch eine Idee. Und ich finde auch zum Beispiel so oft die Menschen, die so Jahrzehnte in hochspannenden Berufen gearbeitet haben, ganz viel Erfahrung angesammelt haben, kombiniert mit ganz viel Jahrzehnten von Reflexion. Was können die weitergeben? Da sind ja unglaublich große Schätze, die dann auch für nachwachsende Generationen hilfreich sind. Also auch wenn man mal so in so großen Altersunterschieden denkt. Hast du Erfahrung mit älteren Kundinnen oder Kunden?
Ja, begleite ich immer wieder. Und ich selber habe auch einen Supervisoren, der schon auch deutlich älter ist als ich und den ich immer mal wieder um Rat frage und mit dem ich gemeinsam reflektiere, weil der natürlich noch mal aus einer anderen Erfahrung schöpfen kann.
Ja, wenn Menschen mit dir dich näher kennenlernen wollen, mit dir zusammenarbeiten wollen, wie arbeitest du, was bietest du an? Magst du ein bisschen von deiner Arbeit erzählen?
Sehr gerne. Also ich biete im Januar wieder ein Online-Programm an. Rein in den richtigen Job heißt es. Da begleite ich Menschen über ein halbes Jahr dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden, mit all den Facetten, die dazugehören. Es ist ein komplexer Prozess. Und ich finde, ein halbes Jahr klingt lang, ist aber schon knapp bemessen aus meiner Erfahrung, weil eine sehr große innere Entwicklung auch damit einhergeht, häufig. Und das mache ich. Das machen wir auch in Kombination mit Gruppencoachings, aber auch Einzelcoachings. Also auch das habe ich gelernt. Es braucht immer die individuelle Begleitung auch. So, die Gruppe ist sehr hilfreich, der Kurs ist sehr hilfreich, aber es braucht eben auch das Persönliche, weil jeder Weg ein anderer ist. Und genau, das mache ich. Auch immer mal wieder 1-zu-1-Coachings. Aktuell bin ich aber ausgebucht, also das geht dann erst im Sommer nächsten Jahr wieder weiter. Und ja, wenn jemand aber auch erstmal reinschauen möchte, gerne auf meiner Webseite oder in meinem Podcast Endlich erfüllt arbeiten, da teile ich auch immer mal wieder oder eigentlich ständig Dinge, die wichtig sind zu wissen oder die hilfreich sind, weil sie Mut machen auf dem Weg in die richtige Richtung.
Ja, in den Shownotes verlinke ich deine Webseite und auch deinen Podcast, sodass dann jede und jeder sich gut informieren kann über alles Weitere. Ja, ganz herzlichen Dank für ein wirklich anregendes Gespräch über erfülltes Arbeiten und damit auch so etwa über so etwas Wichtiges und Wertvolles. Ich finde, da kann man eigentlich nicht sich genug Gedanken drüber machen. Ganz herzlichen Dank, Jannike.
Ich danke dir, Bettina.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.